SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Pascal Lechler. Guten Abend. Pro-ukrainische Kräfte führen in der Region Kursk nach Angaben der russischen Armee seit mehreren Tagen eine Offensive mit rund 1000 Soldaten und mehr als 2 Dutzend gepanzerten Fahrzeugen und Panzern aus. Es könnten wohl auch deutsche Waffen zum Einsatz kommen. In Deutschland stellt man sich nun die Frage, darf die Ukraine deutsche Waffen auf russischem Boden einsetzen? Die Bundesregierung zumindest will die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Oliver Neuroth.
Eine Sprecherin von Kanzler Scholz stellt auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios klar, wir werden die Unterstützung der Ukraine so lange fortsetzen, wie dies notwendig ist. Deutschland sei der größte europäische Unterstützer des Landes, finanziell, wirtschaftlich und auch militärisch. Im Frühjahr hatte die Bundesregierung schon erklärt, die Ukraine könne von Deutschland gelieferte Waffen nutzen, um sich gegen Angriffe aus dem angrenzenden russischen Gebiet heraus auf die Region um Kharkiv zu wehren. Welche deutschen Waffen die Ukraine im Moment konkret auf russischem Gebiet einsetzt, dazu liegen der Bundesregierung nach den Worten der Sprecherin keine Informationen vor. Die Bild-Zeitung berichtet, an dem Vorstoß in der russischen Region Kursk seien mehrere deutsche Schützenpanzer vom Typ Marder beteiligt gewesen. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter stuft die ukrainischen Gegenangriffe als völkerrechtlich legitim ein. Möglicherweise versuchten die Ukrainer, russische Pläne zu durchkreuzen, sagte Kiesewetter im RBB-Inforadio. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU stellt die deutsche Waffenhilfe dagegen in Frage. Wir merken doch, dass wir an unsere Grenzen stoßen, sagte Kretschmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, auch mit Blick auf die hohen Kosten, die die Waffenlieferungen für den Bundeshaushalt verursachen.
Auf die ukrainischen Angriffe in der russischen Region Kursk folgte heute ein russischer Angriff in Konstantinivka. Rebecca Barth aus Kiew.
Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben einen Supermarkt und eine Poststation in Konstantinivka im Osten der Ukraine angegriffen. Russland werde für seinen Terror zur Verantwortung gezogen, schrieb der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in den sozialen Netzwerken. Nach jetzigem Stand sollen bei dem Angriff 10 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden sein, gibt der ukrainische Katastrophenschutz an. Kurz nach dem Angriff waren auf Videos und Fotos ein loderndes Feuer und dicke schwarze Rauchwolken zu sehen. Der Brand auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern sei mittlerweile gelöscht worden, gab der Katastrophenschutz an. Konstantinivka liegt in der Region Donetsk, etwa 10 Kilometer von der Front entfernt. Viele ukrainische Soldaten nutzen die Stadt als Rückzugsort, um sich von ihren Kriegseinsätzen zu erholen. Mindestens 25.000 Zivilisten sollen nach Schätzungen der lokalen Militärverwaltung noch in Konstantinivka leben, fast 2 Drittel weniger als vor dem russischen Angriffskrieg.
Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen sind besorgt wegen der hohen Zahl von Hinrichtungen im Iran. Gestern wurde bekannt, dass an einem Tag 29 Todesurteile vollstreckt worden sein sollen. Und das, obwohl mit Masoud Pezeshkian, ein angeblicher Reformer, kürzlich Präsident geworden ist. Für die Journalistin und Iran-Expertin Daniela Siperi ist das nicht weiter verwunderlich. In SWR aktuell sagte sie, die beiden Lager im Iran, Hardliner und Reformer, gebe es gar nicht.
Pezeshkian selber hat in den vergangenen Jahren immer und immer wieder gesagt, ich bin kein Reformer, nennt mich nicht so. Noch während des Wahlkampfs hat er versprochen, dass er die Linie des obersten Führers Khamenei weiterführen wird. Was wir aber schon gesehen haben, das letzte Mal, als ein angeblicher Reformer Präsident war, nämlich Rouhani, dass auch da im ersten Jahr von Rouhanis Amtszeit 2015 mit 977 Menschen so viele hingerichtet worden sind, wie in den 2010ern in keinem Jahr so viel.
Verspätete Züge, kaputte Klimaanlagen und jetzt auch noch das. Ab heute Abend 21 Uhr wird auf der Rheintalbahn der Abschnitt zwischen Rastatt und Baden-Baden wegen Bauarbeiten gesperrt. Dauer 3 Wochen. Über die Auswirkungen für Reisende Patrick Neumann.
Alle Bahnreisenden im Fernverkehr müssen zwischen Rastatt und Baden-Baden in Busse umsteigen, die an den jeweiligen Bahnhöfen kostenlos bereitstehen. Vereinzelt gilt dies auch für ICE-Züge, die dann von den Passagieren bereits in Karlsruhe verlassen werden müssen. Der zusätzliche Zeitbedarf für Reisende beträgt etwa 40 Minuten. Auch Züge des Regionalverkehrs sind von der Sperrung betroffen.
Olympia-Fans können sich freuen. Kurz vor Ende der Spiele in Paris holen die Kajakfahrer Max Lemke und Jakob Schopf noch die Goldmedaille. Das Duo setzte sich im Kajak-Zweier über 500 Meter durch. Guido Ringel.
Man konnte ein bisschen liebäugeln mit einer Medaille, klar. Aber dass die zwei, die gestern ja schon Gold im Kajak-Vierer geholt haben, jetzt auch im Zweier triumphieren, auch die Weltmeister hinter sich lassen, alle hinter sich lassen. Das war nicht so klar. Das zweite deutsche Boot auf Platz 5. Und die Bronzemedaille bei den Frauen, auch das ein richtig gutes Ergebnis. Pauline Paschek und Jule Hake holen sich den dritten Platz hinter den favorisierten Booten aus Neuseeland und Ungarn.
Ein Tornado hat am Strand der ostfriesischen Nordseeinsel Borkum für kleinere Verwüstungen gesorgt. Auf Videos ist zu sehen, wie der Sturm einen Strandkorb durch die Gegend wirbelt. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. In den vergangenen Wochen war es in Niedersachsen mehrfach zu Tornados gekommen. Mitte Juli traf ein Unwetter den Strand von Dangast im Landkreis Friesland. Etwa 800 Badegäste wurden evakuiert.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg ist erstmals ein Fall von afrikanischer Schweinepest bei einem Wildschwein nachgewiesen worden. Das teilte das Landesagrarministerium am Mittag mit. Minister Haug kündigte weitere Schutzmaßnahmen an, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Knut Bauer.
In Hemsbach, nördlich von Weinheim, sei ein Wildschwein positiv auf die afrikanische Schweinepest getestet worden, so Landwirtschaftsminister Haug. Daher würden die Sperrzonen im Rhein-Neckar-Kreis sowie im Stadtkreis Mannheim ausgeweitet. Daneben werde die Suche nach Wildschweinen und deren Kadavern verstärkt und es sollen weitere Elektroschutzzäune aufgestellt werden. Hausschweinbestände sind in Baden-Württemberg bisher nicht betroffen. Schweinehalter müssen ihre Tiere untersuchen lassen und ihre Höfe desinfizieren.
In Kröf an der Mosel haben die Abrissarbeiten an dem Hotel begonnen, das am Dienstag teilweise eingestürzt war. Anwohner im Umkreis von 150 Metern wurden aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen, weil möglicherweise Asbest austreten könne. Jana Hausmann.
Währenddessen seien Risse in nahegelegenen Gebäuden bekannt geworden, teilte die Polizei mit. Ob diese in Zusammenhang mit dem Einsturz stehen oder ob es sich um Altschäden handelt, werde geklärt. Es werde auch geprüft, ob die Risse für die Statik der Gebäude relevant sind. Bei dem Hoteleinsturz in Kröf waren am Dienstagabend 2 Menschen getötet worden. 7 konnten gerettet werden. Sie hatten teils mehrere Stunden unter Trümmern ausgeharrt.
Mehr als ein Viertel der Hochschulabsolventen haben in Rheinland-Pfalz ihr Studium im vergangenen Jahr mit der Note sehr gut oder ausgezeichnet abgeschlossen. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Danach stieg der Anteil der Einser-Abschlüsse im 10-Jahres-Vergleich um 8,6%. Rund 8% der Studierenden schafften im vergangenen Jahr ihren Abschluss nicht. Die meisten Abschlüsse gab es demnach in der Betriebswirtschaftslehre, gefolgt von Germanistik und dem Verwaltungshochschulabschluss Polizei, Verfassungsschutz. Der Langhalsweg bei Ostersbay ist in diesem Jahr in der Kategorie Tagestouren zum schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt worden. Dem Wandermagazin zufolge nahmen mehr als 40.000 Menschen an der Abstimmung teil. Der Rundweg am Mittelrhein setzte sich gegen 14 andere Touren durch. Konstantin Plecking hat sich angesehen, was den Wanderweg so besonders macht.
Dass es genau dieser Weg geworden ist, liegt natürlich auch an der wunderschönen Landschaft am Mittelrhein. Das Wandermagazin sagt in seiner Begründung, dass die steilen Berghänge, die zahlreichen Aussichtspunkte und die zusätzlichen Angebote am Wegrand den Ausschlag gegeben hätten. Dazu würden zum Beispiel ein Erdkühlschrank mit kühlen Getränken gehören, eine Rheinschaukel oder auch der Fotospot am Mittelrheinherz. Dazwischen gäbe es kleine Bäche und wildwachsende Orchideen. Es stecke viel Liebe und Herzblut in dem Rundweg, so das Magazin.
Und dann war da noch.
Mir ist es auch schon oft so gegangen, dass ich mir gedacht habe, die Kilometerangaben auf Hinweisschildern können doch einfach nicht stimmen. Einem Zweitklässler im Kreis Miltenberg fiel bei der Busfahrt zur Schule und wieder nach Hause auf, dass die Kilometerangaben auf 2 Schildern nicht zusammenpassten. Die Fahrt ging von Amorbach nach Schneeberg. In Amorbach stand das Schild Waldürn 14 Kilometer. Und am Ortsausgang von Schneeberg stand Waldürn 15 Kilometer. Der 7-Jährige schrieb dem Landrat, dass es von Schneeberg eigentlich weniger Kilometer sein müssten. Der Landkreis maß nach und siehe da, der Schüler hatte recht. Das Schild in Amorbach hatte eine zu niedrige Angabe. Korrekt wären 18 Kilometer gewesen. Mal sehen, was der Kleine mal studieren wird. Vielleicht Mathematik, Statistik, Vermessungswesen. Ein Auge für Zahlen hat er allemal.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.